Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Ich musste nicht weit reisen, um diesem Podcast-Partner Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen. Wir wohnen nicht weit auseinander. Vor mir sitzt, ich darf vorstellen, Vertriebschef mittlerweile.
Vertriebsleitung, ja, Vertriebschef kann man so sagen, ja.
Vertriebsleitung von Rotwild, Stefan Koch, herzlich willkommen in diesem Podcast.
Vielen Dank. Sehr cool, Jasper, habe mich sehr gefreut, dass du auf mich zukommen bist gestern.
Ich glaube, in den letzten zwei Podcast-Folgen haben wir viel darüber gesprochen, wie es um die Zukunft der Mountainbike-Branche, im Mountainbike-Markt aussieht, wie sich da die Tendenzen entwickeln nach Corona, nach diesem Boom, den wir jetzt hatten mit dem Sport. Also die Home-Trails sind ja absolut explodiert an Nutzern über die Corona-Zeit und dementsprechend wurden auch viele Räder verkauft. Im Moment sieht das ein bisschen anders aus, da werden wir drüber sprechen, aber es gibt auch noch ein paar andere Themen. Wie zum Beispiel Vereinsarbeit, möchte ich auch vielleicht kurz mit dir anschneiden.
Sehr gerne.
Und natürlich interessiert mich, wie man, also ich finde es immer super inspirierend, vielleicht für unsere Zuhörer auch da draußen, die einen Quereinstieg in die Mountainbike-Branche schaffen wollen oder sowas, wie man zu einem Vertriebsleiter bei Rotwild geworden ist. Was hast du studiert? Wie bist du zum Radfahren gekommen? Wie ging das los bei dir nach der Schule?
Sehr alternativ, würde ich sagen. Also das ist bei mir, ich glaube, das kann jetzt keine Schule machen, glaube ich, den Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich habe ursprünglich ganz was anderes gelernt. Ich habe Kfz-Elektrik, klassische Ausbildung gemacht, gab es noch. In meinem Alter war das nur Kfz-Elektrik, heute wäre es Mechatroniker, glaube ich.
Ja, ja.
Ist schon ein paar Jahre her, wenn es den Beruf schon gar nicht mehr gibt.
Es gibt jetzt noch einen neuen Beruf in diesem Kfz-Mechatroniker. Das sind die Leute, die sich nur mit E-Autos auseinandersetzen. Die heißen auch nochmal anders. Weiß ich aber nicht genau.
Ja, da bin ich mittlerweile auch raus. ich habe das Ganze nach der Schule gemacht, habe den Job gemacht. Ich habe immer ganz gerne irgendwie rumgeschraubt, technisch affin. Das war dann irgendwie so das Ding. Aber eigentlich hatte ich einen anderen Fokus. Und der war bei mir eigentlich immer Sport. Der war bei mir in der Phase meines Lebens Skifahren. Ich komme aus dem Winter. Ich wollte eigentlich immer irgendwo ein Teil in dem ganzen Skifahren. Ich wollte eigentlich erfolgreicher Sportler werden in dem ganzen Skisektor. Das war für mich immer der Fokus. Ich habe mit 2 Jahren angefangen, auf Ski zu stehen. Ging dann durch klassische Wege durch, bis hin zum Rennsport, Skiverband und so weiter und so fort. Das hat soweit eigentlich ganz gut alles funktioniert. Kamen natürlich klassische Verletzungen und Co. damit dazu und irgendwie ging es halt nie weiter. Und dann gehst du an den Punkt, okay, dann macht man halt mal eine Lehre, weil man will ja irgendwo mal seine Brötchen verdienen. Mhm. Habe ich dann gemacht, aber ja, das habe ich auch durchgezogen. Also was ich anfange, ziehe ich auch durch. Das war für mich immer so und das ist auch mega wichtig, aber ich wusste relativ schnell, das wird es nicht bleiben bei mir. Ich habe irgendwie schon eine andere Perspektive und dieses Ski-Thema ist ja trotzdem im Kopf hängen geblieben.
Ja.
Hab dann mal so den Ausflug gemacht in die ganze Skicross-Thematik, kam damals gerade auf, kam krass. Von Amerika rüber, waren die Yost Games, Eurosport, war eigentlich mehr Party auf Ski als wie tatsächlich Skifahren und das hat ganz gut funktioniert. Der eine oder andere Sponsor kam dann auf mich zu und so nahm das dann irgendwie seine Bahnen und dadurch bin ich dann bis ich knapp 30 war, bin ich eigentlich Skicross World Cup gefahren. Also das waren dann auch so.
Ich wusste das gar nicht. Das ist richtig cool.
Ja. Ja, das ist muss man auch nicht unbedingt wissen.
Jetzt wissen sehr, sehr viele Leute.
bei uns war das auch nur zu Zeiten vor GoPro, vor Fotohandy und Co.
Vor Social Media auch, gell?
So, absolut.
Das ist ja eigentlich viel krasser. Wir verbringen ja so viel Zeit auf Social Media und da sieht man irgendwie alles, aber das gab es halt früher auch nicht, gell?
Ich bin froh. muss ich vor meinem Kind jetzt nicht unbedingt die eine oder andere Beichte machen, die er dann zufällig irgendwo im Internet sieht. Es ist ganz gut, dass manches in der Vergangenheit bleibt, aber für mich sehr, sehr coole Erlebnisse. Aber ich habe über das Thema eben Skicross und auch Freeride, bin die eine oder andere Freeride World Tour mitgefahren, also habe mit diesem Leistungssport Skicross, der da eben gerade so in den Startlöchern stand, sehr, sehr coole Zeit gehabt. Sommermonate mich dann ganz gerne Richtung Südamerika, also Kite-Lehrer dann bewegt und Barkeeper, Sand an der Barkimsee.
Also auf jeden Fall immer im Sport unterwegs gewesen. Das kann man eigentlich festhalten. Die Kfz-Elektriker oder Elektroniker-Lehre war okay, haben wir gemacht. Aber eigentlich warst du immer im Sport unterwegs.
Eigentlich war ich immer im Sport unterwegs. Natürlich war eben das ein bisschen auch meinen Eltern logischerweise geschuldet, weil die sagen natürlich jetzt, mach was Vernünftiges. Ja, okay, ja, ich mache jetzt mal was. Aber halt nie aus den Augen verloren. Und für mich war klar, ich werde irgendwie was in dem ganzen Bereich machen. Das war natürlich auch sehr viel Glück, wo ich reingerutscht bin in diese ganze Skiphase. Für mich bis heute noch eine der wertvollsten Zeiten, die ich überhaupt gehabt habe. Und auch in meinem jetzigen Job, den ich jetzt habe, bereichert mir das in so vielen Facetten, weil du einfach lernst, nie aufzugeben. Mhm. Du kommst einfach durch diesen Sport. Ich war nie so motiviert, rauszugehen, allein zu sein in dem Ganzen, weil ich irgendwo im Team immer unterwegs war in meiner Jugend. Ja, wenn du aber diesen Sport anfängst, dann hast du deinen Sponsorvertrag, Jasper, du kennst das selbst sehr gut, dann bekommst du deinen Auftrag, hier Material, Fotoshooting, Filmen und tschüss. Mhm. Dann saß ich halt mal mit 20 Jahren plus minus allein irgendwo im Flieger Richtung Amerika und wusste eigentlich gar nicht, was auf mich zukommt. Und sowas prägt dich halt mit der Zeit. Dann nimmst du wahnsinnig viel Energie mit. Ist letztendlich wie eine zweite Ausbildung, wo du dann damit machst, wenn du es konsequent machst.
Das ist auch so ein bisschen das, ich habe einen Podcast mit Uwe Buchholz gemacht, über Rennfahren, über Downhill-Rennfahren, und das ist auch so ein bisschen das, was ich immer sage, was mir der Rennsport oder der Mountainbikesport irgendwie mitgebracht hat, dieses ganze Organisieren, Struktur, am Ball bleiben, Sachen durchziehen, ist sehr ähnlich zu dem, was du gerade erzählt hast. Ich habe noch eine Frage, bei der ich einhaken möchte. Deine Eltern haben dir gesagt, mach was Gescheites. So rückblickend, wenn du das jetzt auf heute beziehen würdest, glaubst du, dass dieser Gedanke in unserer Gesellschaft manchmal das ein oder andere Profisporttalent hinten runterfallen lässt?
Ich weiß nicht. Kann natürlich schon sein. Ich denke allerdings, wenn so diese Passion da ist, dass man es wirklich durchzieht, dann wird man wahrscheinlich ähnlich, wie es ich gemacht habe, sich daraus nicht abhalten lassen. Oder du wirst dabei bleiben. Ist natürlich schon so, und mein Kurzer ist mittlerweile auch knapp 15, ist jetzt nicht in diesem Leistungssektor letztendlich unterwegs. Aber du bist natürlich schon immer natürlich dran, dass du denkst, okay, was ist denn das Beste für dein Kind? Mhm. Ich bin ja an der Stelle genau der Spießer, der immer sagt, Mann, nee, Alter, was willst du eigentlich von mir? Ja. Aber du erwischst dich natürlich. Ich versuche mich dann immer in meine Jugend zurückzuversetzen und versuche das zu machen, was ich damals für richtig fand. Finde ich jetzt als Vater ab und zu gar nicht so cool. Aber ich habe mein Leben nicht bereut und ich bin eigentlich für wirklich jeden einzelnen Schritt, den ich gemacht habe, sehr froh drum. Ich hätte keine bessere Schule in meinem Leben haben können und ich versuche da auch offen zu sein. Und wenn mein Sohn auf mich zukommt, werde ich ihm genau das ermöglichen, dass er genau diese positiv und vielleicht negative Erfahrungen, die unterm Strich trotzdem stärker machen, dass er die einfach machen kann. Weil immer nur behüten und einfach nur in der Ecke stecken, das bringt mal gar nichts. Jeder muss einfach durch mit den Höhen und Tiefen.
Und den Weg so vorgeben oder vorleben ist auch nicht immer unbedingt das Beste. Es ist schon gut, wenn man eigene Erfahrungen sammelt und einen eigenen Weg geht.
Ich bin definitiv einen anderen Weg gegangen, wie mir meine Eltern so irgendwie angedacht haben.
Genau. Das glaube ich. 30, Skisport hat dich geprägt, jetzt bist du aber nur noch auf dem Mountainbike, also ich habe im Sommer, im Winter gehst du auch deine Skitouren und bist im Schnee unterwegs, den haben wir ja im Moment leider nicht so viel, aber wann kam der Switch?
Der Switch kam ja eigentlich mit der Zeit, wo ich mich dann damit beschäftigt habe, dass ich eigentlich den Leistungssport an den Nagel hänge. Das war ein relativ schnelles Thema, irgendwie, es war einfach Tag X, ging irgendwie im Rennen an den Start und irgendwie habe ich vorbereitet und gewusst, das ist irgendwie der Biss vorbei. Also das war einfach da und einfach nicht mehr so da. Und wusste, ich muss irgendwie was ändern. Ich habe in der Zeit auch relativ viel gerade Marketing, Prototypen, Entwicklung für meine Skisponsor damals gemacht. und dadurch habe ich schon sehr, sehr viel Erfahrung da reinbracht. Und ich wusste, ich will natürlich, jetzt habe ich es geschafft, mich in der Sportbranche einen Namen zu machen, also will ich auch in der Branche bleiben. Das ist eine große Familie, egal ob es damals der Winter war oder jetzt im Sommer. Und das habe ich immer geliebt, das war mir immer wichtig und liebe ich auch heute noch sehr. Mhm. Ich wusste aber in der Branche, wo ich als Teamfahrer unterwegs war, wollte ich eigentlich nicht arbeiten, weil du hast immer so ein Stück weit, wie ich bin in den ganzen Meetings immer gemerkt habe, so, naja, das geht ja jetzt nur durch, weil du bist ja der Teamfahrer, du musst ja nicht hier drin arbeiten. Und auf dieses Gebettel permanent hatte ich einfach keinen Bock. Mhm. Und dann war es für mich, wie gesagt, klar, ich will in der Sportbranche bleiben, aber ich brauche eine Parallelschiene, irgendwo was anders. Und da eigentlich das Thema Surfen zum einen, aber auch Radfahren zum anderen für mich eine sehr große Rolle gespielt haben, hat dann das eine zum anderen geführt. Und unser Peter Räuber, unser gut bekannter gemeinsamer Freund, hat einen sehr großen Anteil dran, dass ich in der Bikebranche gelandet bin.
Echt? Mhm. Jetzt bin ich wirklich gespannt auf die
Geschichte. Die ist recht schnell erzählt. Peter war damals Vertriebler bei Matador, also bei einem Textilausrüster zu der Zeit. War da einfach unterwegs und das in dieser Phase entstand er auch Maloja. Also das waren so meine Endzeiten vom Skifahren. Genau,
ich glaube, wir müssen es noch kurz erwähnen. Peter Räuber ist der Chef von Maloja.
Genau.
Ja. Einer von zwei, neben Klaus.
Ja. Genau. Und der ging dann letztendlich, hat dann sein eigenes Label gegründet und war dann halt für mich trotzdem immer irgendwie präsent. Das hat uns auch eine sehr enge Freundschaft damals verbunden, die bis heute anhält. Und dann kam ich eigentlich zur Formula, also zum Scheibenbremshersteller, was eben auch mit Peter dann zu tun hatte, weil wiederum Rico ja auch sehr eng mit Peter verbunden war. Und so schließen sich dann wieder die Kreise, weil mich Peter eigentlich dann da eigentlich reinvermittelt hat. Und dadurch bin ich eigentlich in der Bikebranche gelandet.
Also bist du dann bei Formula gelandet?
Genau, ich war dann bei Formula knapp 3 Jahre. Und
Formula ist ein Bremsenhersteller. Und was hast du da gemacht?
Tech Support.
Geschraubt.
Geschraubt.
Fehleranalyse.
Alles, was drumherum gehört, dass die Bremsanlagen funktionieren. Ich war als Events klassischerweise, Bike-Festival und Co., aber auch bei den Europarennen im Downhill zum Teil unterwegs, oder was ist im Maribor oder Schlappming und so weiter, habe ich eben Tech-Support gemacht für die Fahrer. Also ich komme eigentlich komplett aus der dreckigen Händeschiene.
Geil. Das heißt, du warst im ganzen Sommer unterwegs und hast dich dem Mountainbike-Sport gewidmet, auch als Arbeit. Und dann kommt ja so der Oktober, die Blätter fallen von den Bäumen, es wird kalt und irgendwann kommt der erste Schnee. Musstest du dann trotzdem noch weiterhin die Bremsen reparieren oder bist du dann wieder der Skicross-Stefan gewesen?
Nee, das war zu der Phase, also zu der Zeit hatte ich es eigentlich erledigt. Also das war für mich dann auch klar, das war dann eigentlich auch die Zeit, wo mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Und für mich, ich habe sehr, sehr gut leben können eigentlich zu der Zeit als Profi, aber wenn du dann natürlich Sohn und Kind hast, fordert es natürlich schon noch etwas mehr Stabilität. Und deswegen war das auch so, ging Hand in Hand, dass ich dann so, okay, ich hänge jetzt das Thema Schnee an den Haken und committe mich und mache einfach wirklich das, was mir Spaß macht zum einen, aber mich natürlich auch irgendwie eine Konsistenz und eine Stabilität in mein Leben bringt, um einfach um meine Familie und mich zu versorgen.
Cool, ja. Verstehe ich. Und wie ging es weiter nach Formula, bei Formula?
Mit Formula, da haben sie dann die Facetten in diversesten Bereichen dann irgendwie aufgesplittet. Irgendwann wir waren eine Drei-Mann-Show letztendlich. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat in der Phase eben dann auch sehr viel mit Rotwild zu tun, weil die zu dieser Zeit damals Formula auch im Speck hatten. Also die Ausrüstung war, Erstausrüstung war mit Rotwild. Und dadurch war eigentlich die Schnittstelle irgendwie geschaffen. Mhm. Dann hat eigentlich mein Vorgänger im Vertriebsaußendienst, der den ganzen Bereich in ganz Süddeutschland gemacht hat, der stand vorm Wechsel. Und wir waren befreundet, das hat sich irgendwie so zusammengearbeitet über die Zeit. Und so kam ich irgendwo mit in diese Entscheidungsphase. Und war dann für mich schon mal der erste große Step. Also wo ich herkomme, war ja als Vertrieb nicht unbedingt so das, was ich gelernt habe. Mhm. Das war natürlich schon so, okay, ein bisschen Skifahren, ein bisschen hier machen, ein bisschen Marketing, ein bisschen Bremsen schrauben, jetzt machen wir Vertrieb. War sehr cool, ich war sehr froh um die Chance und habe mich da eigentlich dann eingearbeitet und hat sehr viel Spaß gefunden.
Ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Grundlage ist, weil du gelernt hast, dich mit dem Material sehr genau auseinanderzusetzen, weil du weißt, worauf es ankommt, du weißt, wie nervig es ist, wenn gewisse Dinge nicht funktionieren oder wenn man gewisse Dinge nicht richtig reparieren kann oder du hast, glaube ich, da alles schon gesehen auf technischer Seite und das ist, glaube ich, für Vertriebsgeschichten doch relativ hilfreich, oder nicht?
Es ist mega hilfreich, also vor allem, wenn du für so ein Produkt unterwegs bist, wie es ich bin mit Rotwild. Das wird nicht in allen Facetten funktionieren. Wir sind grundsätzlich eher so eine kleine Brand. Wir haben ja nicht die großen Stückzahlen, wir haben auch nicht überall an jeder Ecke Händler. Wir selektieren sehr stark und haben das Ganze sehr technisch aufgesetzt. Also gerade zusammen mit meinem Kollegen und auch sehr guten Freund, mit dem Dani Herz, wir haben da den gleichen Schuss. Also wir kommen beide aus dieser ganzen Schrauberfahrer-Ecke raus und wissen es eben, wie du es richtig sagst, sehr gut, wie nervig es ist, wenn was nicht funktioniert. Mhm. Und unsere Art zu verkaufen oder unsere Kunden, unsere Händler und auch Freunde, würde ich sagen, größtenteils zum Betreuen, das ist alles Vertrauensbasis, weil sie wissen, sie können, egal mit welchem Problem, jederzeit zu uns kommen. Und das ist eigentlich so die Basis dafür, warum das eigentlich so gut funktioniert.
Ja, glaube ich. Sehr, sehr cool. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus derzeit? Was macht man so als Vertriebsleiter?
Ja, also das Ganze hat sich jetzt, also ich bin jetzt seit 11 Jahren, 12 Jahren bald, das war eigentlich bei Rotwild mit dabei, also auch schon sehr lange. Und hat sich dann jetzt eigentlich eben vom Kurzen in diese Vertriebsleitungsposition entwickelt. Deswegen ist mein Alltag gerade maximal anders als wie das, was noch vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr eigentlich der Fall war. Da war ich natürlich schon auch sehr viel draußen unterwegs. Ich war sehr viel auch am Schrauben, was mir immer noch oder auch jetzt in der Vertriebsleiterposition sehr wichtig ist, nah am Produkt zum sein, dass ich weiß, was passiert da. Also diese Schnittstellen bei uns, wir sind bei Rotwild jetzt knapp, ja, nicht ganz 50 Mann, also relativ kleiner Laden. Und du hast ja überall deine Finger mit drin. Und also ich habe auch bin auch recht weit in der ganzen Prototypengeschichte mit drin. Also ich bin vom ersten weißen Papier mehr oder weniger mit eingebunden, was für neue Projekte das mir bringen. Auch wie das Ganze dann aussehen soll, bis zum fertigen Produkt eigentlich mit dabei. Und das hilft mir natürlich, da rauszukommen.
Das ist ja eigentlich auch aber genau der Wunsch, oder wie es eigentlich laufen soll, dass man im Prinzip die Wünsche, die ihr da draußen von den Händlern einsammelt, irgendwie in die Produktentwicklung mit einbauen könnt, oder? Also diese Verknüpfung zwischen Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung ist doch enorm wichtig.
Es ist mega wichtig. Also das ist für uns eins der wichtigsten Themen. Also das Ganze basiert so ein bisschen auf drei unterschiedlichen Inputs, sage ich jetzt mal, wie das Produkt zustande kommt. Wir haben mit dem Lutz Schäffer einen Mann im Team, der ist natürlich super kreativ. Sehr, sehr viele Ideen, sehr crazy Ideen, regt das Team natürlich extrem an, um nach vorne zu gehen. Also wir orientieren uns immer nach vorne. Natürlich schaut man, was macht die Konkurrenz oder Konkurrenz würde ich das gerne sagen. Ihr Mitbewerber, glaube ich, trifft es einfach besser. Aber man beobachtet, okay, was passiert da draußen, aber eigentlich gehen wir unsere eigenen Wege nach vorne. Wie gesagt, der Lutz ist einer, der hat sehr, sehr viele Ideen, rennt, sagen wir mal, gerne mal so 5 Jahre vor dem Ist eigentlich weg, was mega ist, weil dadurch hat man wirklich sehr coolen Input. Dann hast du unsere Product Manager, die sehr, sehr nah in dem Sinn, okay, was ist denn realisierbar? Und dann komme ich oder wir als Team letztendlich mit den ganzen Außendienstlern, die hier um mich rum ja mit da sind, und wir versuchen das, diese Ist-Situation dann abzubilden. Und das sind dann eigentlich so drei Zeitspannen, die irgendwo zusammenkommen, und dann findet man eigentlich einen ganz guten Nenner, was tatsächlich machbar ist oder was wirklich dann auch ganz gut funktioniert. Und da, denke ich, findet man eine ganz gute Waage.
Cool. Wahrscheinlich wirst du den einen oder anderen Prototypen auch mal nicht nur auf dem Blatt Papier sehen, sondern auch unter die eigenen Hände und Füße bekommen. Und da möchte ich jetzt nochmal kurz ausschweifen, bevor wir weiter über den Branchentalk gehen. Wir haben ja das Privileg, den Berg unmittelbar vor der Haustür zu haben. Da gibt es auch den einen oder anderen Weg, den wir gerne fahren. Und in deiner Freizeit engagierst du dich zusammen mit Christoph Bayer, der auch schon hier im Podcast eine Folge mit mir gemacht hat, für den Verein. Was genau macht ihr da? Wie viel Arbeit geht da drauf? Und wie läuft die ganze Sache?
Ja, das ist, wie glaube ich, viele kennen, nicht immer der einfachste Weg. Das zieht sich jetzt auch schon gut 2,5, 3 Jahre wieder mit in die Zeit. Ja, das ist wie überall entstanden. Gibt es natürlich erstmal illegale Trails, dann kam die Corona-Zeit. Die Frequenz ging natürlich unfassbar nach oben, vor allem in der Phase, wo die ganzen Bikeparks geschlossen waren. Hat sich sehr etabliert und die Stärke ist natürlich dann irgendwo da, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt hier mehr machen. Mehr machen geht aber gar nicht darum, dass man sagt, ich will zwangsläufig jetzt mehr Leute auf den Berg holen, sondern es geht eher darum, dass man eine gewisse Schnittstelle schafft, weil letztendlich haben Wanderer genauso das Recht, draußen unterwegs zu sein wie die Radfahrer. Ich denke, wir haben grundsätzlich alle Platz genug und man muss einfach auf dem Miteinander plädieren und man muss jedem irgendwo seinen Raum und seinen Platz lassen. So kann es, denke ich, ganz gut funktionieren und da müssen aber auch manche Sachen einfach geschaffen werden, um vernünftig zu lenken. Damit gingen wir mit einer Interessensgemeinschaft vor 2,5, 3 Jahren eigentlich an die Gemeinde. Das Ohr war da sehr schnell offen und das ist oftmals zäh, weil man halt einfach wirklich durch viele Mühlen muss. Mhm. Aber grundsätzlich ist das Commitment eigentlich schon sehr groß. Also wir sind da auch sehr zuversichtlich, haben erst einen Verein gegründet mit dem Geländeradsportverein Aschau. Entwickelt sich langsam, stetig, aber ich denke, da ist auch wirklich, die Zeit muss man sich einfach geben, um da irgendwie dann auch ein vernünftiges Resultat rauszunehmen. Also da muss man einfach dabei bleiben und versuchen, das dann eigentlich mit Ruhe und Geduld dann irgendwie durchzuziehen. Und gerade mit Christoph, der macht da extrem coole Arbeit, also gerade was Präsentationen und so weiter betrifft. Das ist, denke ich mal, mitunter das Wichtigste, dass du eigentlich gerade Gemeinderäten der Gemeinde, den ganzen Bürgern in der Region oder eben auch den Wanderern mal mitgibst, um was geht es uns denn eigentlich? Weil die haben jetzt in der Regel nicht unbedingt das Verständnis dafür oder den Blickwinkel, wie wir ihn haben. Mhm. Und da geht es halt einfach um diese Darstellung, um unseren Sport einfach zu erklären und näher zu bringen. Und da sieht man mal, so schlecht sind die Radfahrer gar nicht.
Mhm. Und Befürchtungen und Ängste so ein bisschen abzuholen und aufzulösen, oder?
Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, dass man jetzt ein bisschen aufklärt, so nicht jeder, der da draußen unterwegs ist, gleichzeitig ein Rowdy. Die schwarzen Schafe haben auf beiden Seiten. Also das gibt es bei uns Radfahrer, klar, das kann man nicht wegdiskutieren, gibt es aber genauso auf der Seite von einem Wanderer. Da ist auch nicht jeder nach Etikette unterwegs. Also das ist natürlich schon auch immer kritisch und da muss eigentlich an beiden Seiten appelliert werden.
Genau. Spannend. Was war so die schlimmste oder die schwierigste Hürde in dieser Kommunikation, was Gemeinde und Mountainbiker angeht? Ist es dann eher so der Naturschutz, der da irgendwo streikt? Oder ist es dann irgendwie, was wir ja in Bayern haben, ist ja ganz viel Privateigentum, hier und da Grenze, dann will der eine Eigentümer das nicht, dass da drüber gefahren wird. Was sind da so die Knackpunkte hier bei euch?
Ich glaube, das Paket ist es unterm Strich. Also das ist, es ist ja auch sehr gut so, dass es diese Regularien gibt. Natur gehört geschützt, definitiv. Es hat alles seine Rechtfertigung, ob das, ja, egal was es ist da draußen. Da braucht es auch diese Regularien. Ich will nicht wissen, was passieren würde, wenn es diese nicht gäbe. Mhm. Ja. Die Hürden letztendlich dann zu überwinden, ist allerdings dann schon oftmals sehr, sehr zeit- und nervenraubend. Also das, man möchte es eigentlich nicht denken, diesen Sport gibt es ja mittlerweile doch schon ein paar Jahre, aber diese Hürden und diese Erklärungen, wie wir unseren Sport und das, was wir da draußen lieben, in der Natur zum Sein und einfach zum Bewegen, wie man das dann tatsächlich jedem sehr, sehr nahe bringen muss und versuchen, das zu vermitteln, was unsere Ambition ist da draußen, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Also ich ging da echt so ein bisschen in dem Gedanken rein, damals vor 2,5 Jahren, dass das verständlich oder dass das schon klar ist oder jedem so ein bisschen greifbar ist, was unsere Bewegung ist, um da rauszugehen. Aber das ist definitiv nicht der Fall.
Ach krass. Also die Leute denken immer noch, dass wir einfach nur das machen für den Adrenalinkick.
Ja, das ist jeder, der
einen Helm fährt, ist
sowieso, ja, absolut. Also das ist also Full Face, sind sowieso suizidgefährdete Amokläufer. Also jetzt mal ganz überspitzt formuliert, aber.
Ja, ich verstehe es. Krass, also wir leisten stetig Beiträge dafür, dass es hoffentlich nicht so ist. Die Halbschale setzt sich durch. Es geht voran. Back to business, back to Vertriebsleiter, der die Prototypen jetzt dann auch hoffentlich bald auf seinem legalen eigenen Home-Trail testen darf. Wenn ihr ein neues Rad vorstellt, wie läuft es ab, bis das Ding letzten Endes für unseren Zuhörer irgendwie zu kaufen ist?
Ja, letztendlich ist so eine Vorlaufzeit ist gerne mal so 2-3 Jahre, je nachdem, um was es dann geht, kann es mal kürzer sein, wenn man auf gewisse Bereiche zurückgreifen kann, und kann auch mal länger sein, wenn du wirklich eine komplett neue Innovation dann versuchst zu etablieren oder überhaupt umzusetzen. Aber so einen Vorlauf hast du. Also man versucht natürlich jetzt eben keinen Beta-Tester draußen zu haben, sondern das wirklich so gut wie es geht auf Herz und Nieren zu testen, bevor da irgendwie was passiert. Ja, zieht sich dann durch diverse Bereiche mit drin, sobald man Strom drin hat. Also wir haben ja eigentlich nur noch Räder mit Strom im Rad, würde das nicht alles aber unter dem Deckel E-Mountainbike laufen lassen. Wir bauen definitiv nach wie vor sportliche Räder, die können aber auch mittlerweile Motor mit drin haben, ohne die Sportlichkeit zu verlieren. Also das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir verstehen uns auch als sportliche Marke. Ist halt mittlerweile sehr facettenreich. Also das geht von einem Gravity-Rad bis hin zum Rad mit sehr, sehr viel Power, sehr komfortabel. Also letztendlich hast du alles mit dem Boot und kannst es auch nicht über einen Kamm scheren. Aber es macht schon Spaß, das hätte man vor 4-5 Jahren auch noch nicht gedacht, dass wenn ich das Thema Mountainbiken mir in den Kopf setze, ich gehe jetzt raus, nehme mir ein Rad, egal was ich irgendwie habe, und da steckt mit aller Vorliebe und Begeisterung ein Motor drin, hätte ich auch noch nicht so gesehen in der Vergangenheit. Aber mittlerweile ist es einfach so, dass ich einen Mehrwert drin sehe, und wenn ich so meine Liste mache mit Pros und Contras, finde ich halt auch mittlerweile mit Strom meine Pros mehr auf der Motorseite. Muss ich ja ganz klar so eingestehen und lasse ich mir auch gern anschreiben.
Ja, und vor mir sitzt jetzt kein unsportlicher Typ, der sich irgendwie gern von einem E-Bike Berg hochdrücken lässt. Ja, muss man noch dazu sagen. Spannend. Wenn man so in die Vergangenheit schaut, dann ist bei mir vor allem Rotwelt mit AMG behaftet. Also euer Weltcup-Team hatte den Partner, ich weiß nicht, ob es nur Weltcup oder die ganze Marke war, aber ihr hattet AMG als Partner. Fährst du auch in AMG?
Nein, das wäre vielleicht ein bisschen too much. Die Spritrechnung müsste ja irgendwie zahlen. ja, AMG war ein sehr, sehr spannendes Thema. Das war eigentlich jetzt weniger, also natürlich war es zum einen irgendwo ein Supporter oder auch natürlich ein Sponsoring oder Teampartner zusammen mit unserem Gravity, als aber auch Cross-Country-Team. Also wir hatten da meistens so 2, 3, 4 Teamfahrer drumherum, die dann eben auch mit AMG supported waren und sich dann entsprechend auch eingesetzt haben. Das war eine sehr, sehr coole Zeit. Mit Rotwelt selbst sind wir aber sehr stark eigentlich mit der Automobilindustrie verbunden, eigentlich seit eh und je. Mhm. Also bei uns im Haus kommen schon sehr lange Porsche-Räder in der Entwicklung. Wir haben für Audi diverse Projekte gemacht, Mercedes, ja, alle möglichen. Also das ist unser Haupt. Rotwelt ist ja eigentlich nur die Marke letztendlich, mit der wir Fahrräder produzieren. Der eigentliche Firmenname ist ja ADP Engineering. Mhm. Und ist eigene Ingenieursbude. Mhm. Also wir machen auch Entwicklungen bei uns im Haus, die man auch auf anderen Rädern sieht. Mhm. Und da sind wir auch ganz klar Dienstleister an der Stelle. Und da sind wir eben auch Dienstleister eben für Porsche, für Mercedes und wie gesagt für viele andere auch schon gewesen. Damals natürlich sehr speziell oder in sehr engem Austausch mit AMG. Verbindet uns heute noch sehr stark. Also man hat das Ganze aufgehört, weil wir dann auch einen, also die Porsche-Produktion von aktuellen Porsche-Rädern kam dann vor, ich sag's mal, 3 Jahren eigentlich zu uns, und das war eigentlich dann, also du arbeitest nicht für 2 Automobilhersteller. Ja. Und dann hat sich das Thema mit AMG eigentlich ein Stück weit erledigt. Die Köpfe, die Freundschaften dahinter bestehen aber nach wie vor. Also da gibt es sehr viele Charaktere, die da drin sind. Nee, ganz und gar nicht, also überhaupt nicht. Das ist... Man kann sich nach wie vor in die Augen schauen und hat auch außerhalb des Business sehr viel Spaß miteinander.
Ja, wer die Augen aufhält auf der 8 zwischen München und Salzburg, sieht man ab und zu meine V-Klasse mit Rotwildbeschriftung. Das bist dann du. Wir treffen uns häufig auf der Autobahn tatsächlich. Das Truck Life lässt grüßen. Ja, cool. Jetzt haben wir in den letzten Folgen schon häufiger mal darüber gesprochen, dass im Moment einfach die Inflation einkehrt. Wir haben unfassbar viele Krisen. Die Energiekrise, der Suezkanal war verstopft. Wir hatten so hier gewisse andere Produktions, Kapazitätserschöpfungen, die dafür gesorgt haben, dass wir viele Lieferengpässe hatten, aber auch, dass die Preise hochgehen. Also egal, ob jetzt, eigentlich egal wo, selbst letzte Woche einen Podcast mit Sunlight gehabt, wo es eben um die Autos ging, um die Camper, die haben genau die gleichen Probleme wie die Fahrradbranche auch gehabt. Es gab lange Lieferengpässe, jetzt gibt es keine mehr, aber es gibt dementsprechend auch weniger Nachfrage. Die Preise sind dennoch hoch. Wie kritisch siehst du derzeit die Situation des Bike-Marktes? Stehen wir vor einer Riesenrezension oder ist das so, nö, okay, wir gehen jetzt mal zurück auf normal?
Das pauschal zum Beantworten ist tatsächlich relativ schwierig. So eins vorweg, weil du gerade sagst, jetzt diese Lieferengpässe haben wir nicht mehr, das würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben. In vielen Bereichen haben wir sie tatsächlich nicht mehr. Es gibt aber dennoch einige Sachen, da ist es nach wie vor ein riesengroßes Thema, überhaupt diese Beschaffung zu realisieren. Mhm. Also das, wir reden mittlerweile ja von einem sehr großen E-Bike oder motorisierten Anteil. Und gerade was jetzt so diese Halbleiter oder was eben die ganze Akku-Thematiken betrifft, ist alles auch noch nicht hundertprozentig in trockenen Tüchern. Also das sind natürlich auch gerade durch die E-Mobilität im Autobereich, ist natürlich da ein sehr, sehr hoher Bedarf da und da ist der Output ist da eigentlich mehr als wie das, was reinkommt. Also du kriegst jetzt nicht unbedingt zwangsläufig diese Zellen, die du jetzt brauchst in dieser Zeit. Also da ist schon auch ein Engpass nach wie vor an manchen Stellen da. Ja, im Generellen ist es natürlich schon sehr spannend. Also war natürlich eine extreme Euphorie in den letzten Jahren, vielleicht ein bisschen, oder ziemlich sicher sogar, sehr überhyped. Wir sind für uns, ich kann das hauptsächlich eigentlich für uns sprechen, eigentlich sehr am Boden geblieben. Also wir sind ein sehr kleiner Laden. Also das ist, wir sind jetzt gerade mal, sagen wir mal, in fünfstelligen Einheiten, wo wir unsere, in tiefen fünfstelligen Einheiten, was wir produzieren generell. Das sind jetzt manchmal diese Klassiker, die man draußen drumherum sieht, sind natürlich in ganz anderen Stückzahlen unterwegs, sind vielfach. Wir würden uns eher als Manufaktur sehen, also als klassischer Massenhersteller. Masse ist für uns nicht das Thema. Also Qualität ist für uns ganz klar eigentlich das Hauptthema, das wir eigentlich spielen wollen und müssen. Deswegen auch unser kleines Team, dass wir einfach kurze Wege haben. Wir können miteinander sprechen. Wir können einfach im kompletten schnellen Austausch einfach auch Sachen lösen. Trifft uns natürlich jetzt die Situation auch, ganz klar. Das geht nicht an jedem vorbei. Und mit Rotwild stehen wir nach wie vor auf einer recht guten Position. Aber letztendlich geht es da auch, wenn du in einer guten Position stehst, nur so gut, wie es deinem Händler geht. Mhm. Und wenn der mit 1, 2, 3 anderen Zulieferern Probleme hat, dann sitzt du mit dem im gleichen Boot. Mhm. Das kann in die positive, erst aktuell oftmals in die negative Richtung ausgehen. Mhm. Also wir versuchen einfach, bestmöglicher fairer Partner zu sein, flexibel alles nur irgendwie möglich und damit eigentlich immer gute partnerschaftliche Lösungen und sehen das eigentlich mittel- und langfristig. Das ist für uns eigentlich immer das Ziel. Also kurzfristige Sachen ist für uns nicht unser Ding. Also was wir anfassen oder anpacken, das muss immer ein langes Ziel haben.
Jetzt ganz direkt und indiskret gefragt, die Preisentwicklung in der Fahrradbranche ist in meinen Augen enorm. Also was du mittlerweile für ein nicht motorisiertes Mountainbike bezahlst oder aber auch, was dann ein Premium motorisiertes Mountainbike um die Ecke an Preis abruft, ist ja, also wenn ich in einen Motorradladen gehe, komme ich da günstiger weg. Das hat sich ziemlich krass entwickelt. Glaubst du, das normalisiert sich wieder, weil die Nachfrage zurückgeht und man das einfach auf lange Sicht nicht durchsetzen kann?
Ich denke, es kommt darauf an, in welche Bereiche dass man sich bewegt. Gehe ich in eine Produktwelt rein, die den Zweck erfüllt, denke ich schon, dass sich es normalisiert und dass sich die Preise da eigentlich schon anpassen werden. In einem Premium-Segment, wo auch die Ansprüche entsprechend groß sind, wird es mehr oder weniger in so einer Ecke bleiben, wo wir aktuell sind. Mhm. Also der Aufwand ist halt sehr, sehr hoch an Manpower. Also wenn ich jetzt auf so einen Rahmen, auf so einen Carbon-Rahmen gehe, wie wir ihn aktuell produzieren, Das sind Rahmen, die sind alle handgemacht. Da ist jeder einzelne Rahmen ist wirklich ein Mensch, klebt die Dinge zusammen, da ist nicht viel Industrie drin. Natürlich hast du deine Toolings, deine Verfahren, aber du hast pro Rahmen sind es an die 1100, 1200 Carbon-Schnipsel, die per Hand ineinander gelegt werden. Du hast deine Produktionszeit pro Rahmen von 63 Stunden Handarbeit. Das sind halt einfach so Sachen, die halt einfach zusammenkommen, was natürlich das eine so nachhaltig wie nur möglich macht. Mein Carbonrahmen E-Bike ist immer nachhaltig ein schwieriges Thema grundsätzlich. Mhm. Für uns wird dann insofern ein Schuh draus, wenn wir sagen, okay, das ist aber auch ein Produkt, wo vielleicht auch mal das Auto gern stehen gelassen wird. Mhm. Und dann wird es für mich wieder ein Stück weit eigentlich besser. Ich sage, okay, ich kann dann einen Fahrer, einen Radfahrer, einen Mensch auf dieses Produkt setzen. Der bewegt sich an der frischen Luft, dem geht es damit besser, der nutzt das Ding auch zum Pendeln, weil er nicht so ausgepowert ankommt und verbringt dann auch noch die Freizeit auf dem Ding drauf, dann habe ich irgendwo schon wieder den Mehrwert dann da drin. Aber letztendlich, um diese Entwicklung, um diesen Fahrspaß zu vermitteln, dass du das auch machst, musst du natürlich auch sehr, sehr viel Innovation und Zeit und Geld und Entwicklung reinsetzen, dass du halt irgendwie zu so einem Produkt kommst. Und das ist das, was unterm Strich dann einfach die Preise definiert. Das ist einfach Manpower, das viel ausmacht in dem Ganzen.
Viele Leute können sich ja glücklicherweise ein Rad leisten, was in einem höherpreisigen Segment ist, aufgrund von Jobrad und Bike-Leasing, was ja eine super Möglichkeit ist. Gerade zu Corona haben dann vielleicht viele mit dem Sport angefangen, die jetzt vielleicht so gar nicht mehr so richtig aktiv dabei sind, überlegen, das Rad wieder abzugeben oder vielleicht auch gemerkt haben, dass der Sport nichts für sie ist, weil jetzt kann man wieder den normalen Sachen nachgehen, wie ein langweiliges Fitnessstudio oder ähnliches. glaubst du, dass der Radsport an und für sich da jetzt, ich glaube, einen Rückgang wird er auf gar keinen Fall erleiden, aber dass diese Kurve an Neuzugängen abnimmt und dass vielleicht auch der Kauf von Neufahrrädern ein bisschen zurückgeht?
In der Masse ja. Mhm. Ich denke, dass wir, also unser Referenzraum muss eigentlich 2019 sein. Das ist alles, was die letzten 2 Jahre passiert ist, das ist abnormal und das ist, aber das kannst du einrahmen und an die Wand nageln, aber das war es dann auch schon. Ich denke aber, dass auch in dieser Phase zum einen viele wirklich dann gesagt haben, ja, das Fahrradfahren ist eigentlich gar nicht so uncool, sich das Ganze dann auch wirklich für Pendeln und für den Alltag dann ein Stück weit wieder rangezogen haben, gerade auch was urbane Mobilität betrifft. Das sind sehr große Schlagworte, die natürlich mit reinkommen. Es wird mit Sicherheit einige geben, die sagen, okay, dann lasse ich es wieder sein. Aber ich denke, viele haben wirklich den Spaß dran gefunden. Oder auch gerade durch das Thema E-Bike. Also die waren vielleicht früher mal Radfahrer, wenn überhaupt. Hatten es aber aufgehört, gesagt, oh, ich will mich nicht permanent quälen und das ist nichts. Und das ist ja doch vor allem in unseren Gebieten, wo du wirklich am Berg bist. Da fährst du ja nie entspannt Mountainbike, weil es geht halt überall rauf. Mhm. Und dadurch kommen sie eigentlich dazu, dass sie wieder mehr fahren. Und gerade mit dieser Gravel-Bewegung letztendlich, die ja jetzt eigentlich mit dazugekommen ist in den letzten Jahren, sind mir tatsächlich einige bekannt, auch in meinem Freundeskreis, die durchs E-Bike auch wieder auf ein unmotorisiertes wieder zurückgefunden haben, weil es einfach diese Fitness sich wieder angefahren haben und sagen, okay, Mountainbiken gehe ich gerne nach wie vor immer nur mit dem Mountainbike, aber jetzt habe ich halt einmal Spaß am Chiemsee wieder mit meinem Gravel oder mit dem Rennrad zu fahren. Und da hat jetzt eigentlich so die komplette Branche, denke ich mal, halt schon ein Mehrgewinn. Also wir werden vermutlich, das ist meine persönliche Einschätzung, über Jahr 2019 dann irgendwo rauskommen, aber bei weitem nicht in den Stückzahlen, die wir in den letzten 2 Jahren hatten.
Spannend. Du hast vorhin gesagt, dass fast alle eure Bikes motorisiert sind und dass ja der sportliche Charakter bei einem E-Bike nicht verloren geht, sondern eigentlich eher noch ja, in anderen Richtungen oder anderen Gebieten vielleicht sogar noch verstärkt wird. Wäre es für dich persönlich ein Wunsch, ein E-Bike zu haben, was schneller als 25 fährt?
Für mich persönlich tatsächlich nicht. Ich persönlich bewege mich gern auf Distanz. Da bewege ich mich eigentlich unmotorisiert mit Gravel und Co. Mhm. Wenn ich mir mein Mountainbike nehme, bewege ich mich am Berg. Und da habe ich kein Problem, weil da fahre ich eigentlich nicht. Also bergauf fahre ich nicht über 25. Mir geht es egal, welches E-Bike ich jetzt gerade nehme oder welches Fahrrad ich gerade nehme. mir geht es in der Regel nicht mehr darum, schnellstmöglich am Berg zu sein. Vor allem nicht mit Motorunterstützung, ist der Zeitfaktor für mich spielt keine Rolle. Deswegen ist das für mich eigentlich keine Option. Also Distanzen fahren, zufahren oder was muss ich nicht. Ich verstehe natürlich schon welche, die auf Distanz oder weiter im Land wohnen und dann zum Berg fahren, die sagen, ja, ich hätte sie schon ein bisschen schneller. Da habe ich aber ein Stück weit immer so eine Gegenbewegung. Also gerade wenn man bei uns ist und man Chiemsee fährt, ich weiß nicht, wie oft das mir schon so ging, dass mir dann irgendein Touri, sage ich jetzt mal ganz böse formuliert, der eigentlich überhaupt keine Ahnung hat vom Fahrradfahren, leiht sich irgendwie ein E-Bike im nächsten Verleih aus und fährt damit dann um den See, ohne jegliche Kontrolle, hat überhaupt keine Ahnung davon, was er macht. Da ist 25 km/h an der Stelle schon zu viel.
Das ist dann schon recht schnell, ja. Bin ich bei dir. Ich habe so ein Cargo-Bike, mit dem ich zum Einkaufen fahre oder jetzt auch hierher gefahren bin. Das ist motorisiert und fährt 25. Das würde ich mir, also da wäre so mein persönlicher Wunsch wäre 35. Das ist so, wo ich sage, okay, cool, so ein Ticken schneller auf der Straße würde ich cool finden, gerade irgendwie zum Einkaufen zu fahren. Aber ich finde, so alles, was dann da drüber geht, ist mir dann auch zu schnell irgendwie im Straßenverkehr, wenn du überlegst, Bremswege, keine Ahnung, und es ist ja dann für jeden zugänglich. Also wenn es für jeden zugänglich wäre, dann kommt eben, wie du sagst, die Gefahr wieder mit rein.
Ich glaube, an der Stelle wäre man relativ schnell dann wieder in einem Bereich, wo man um Führerschein und Co. sprechen. Mhm. Und eigentlich bin ich nicht unbedingt der Fan davon. Ich würde es ungern an meinem Fahrrad ein Nummernschild haben oder irgendeine andere Verpflichtung dran haben.
Ja, sehr verständlich, sehr verständlich. Wo siehst du die Zukunft, wenn wir auf Mountainbikes gehen? Glaubst du, dass so nicht motorisierte Bikes, dass das irgendwann eine Rarität wird? Also ich sehe so ein bisschen bei 650B, ich fahre gerne 650B, es ist aber definitiv auf dem aussterbenden Ast, würde ich sagen. ersetzt durch das Mullet oder ja, mein 29er 650B hatten eine Koexistenz, ja, die beiden Laufradgrößen jetzt durch Mullet, was ja eigentlich damals der Joe Kleber von Lytle schon vor Ewigkeiten erfunden hat, was ja auch gut funktioniert hat, was sich jetzt dann nach vielen, vielen Jahren erst durchsetzt, aber es ersetzt definitiv so das 650B-Bike, so dass man da vorne auch ein 27,5 Zoll Laufrad hat. Wenn man das jetzt auf das E-Bike bezieht, glaubst du, dass irgendwann die ganzen Trailbikes und die ganzen Enduro-Bikes alles Light-E-Enduro-Bikes werden oder so?
Nein, denke ich nicht. Also ich denke, dass die Masse sich darin bewegen wird, weil die Räder in dem Bereich immer besser werden. Wie gesagt, ich persönlich würde mich ganz klar in diese Ecke reinsetzen. Also ich fahre immer noch super gerne Enduro-Rennen, gerade so Langzeitgeschichten, weil die mir einfach wahnsinnig viel Spaß machen, mehr aus dem Travel-Aspekt. Und ich muss aber für mich ganz klar sagen, das Motorisierte hat für mich wesentlich mehr Benefit, wie anfangs schon gesagt. Ich gehe aber davon aus, dass es zwei Kategorien gibt, die immer ihren Platz in dem ganzen Fahrradsektor haben werden. Das sehe ich in diesem ganzen, ich sage mal, Cross-Country-Sektor, genauso wie im Enduro-Sektor. Da wird aktuell, Downhill natürlich noch dazu, da wird Rennsport betrieben, denn es wird immer Anhänger geben. Es wird diesen Sport, denke ich, in meinen Augen immer geben. Und da wird es immer auch einen Core-Markt geben, der sich genau mit diesen Rädern bewegen werden. Das ist definitiv so. Es wird aber, denke ich mal, eher wirklich auf diese Rennsport-Schiene fast mehr oder weniger runtergebrochen werden. Und das, was so dazwischen in diese ganzen Freizeitsektor bewegt, da wird, denke ich, sehr viel mit Strom laufen in den nächsten Jahren. Mhm. Also mit diesen Konzepten, die heute schon da sind, in der nächsten Zeit noch kommen werden. Also da ist viel Bewegung drin, es gibt viele Optionen, es macht wahnsinnig viel Spaß aktuell. Ich denke, dass sich da eigentlich die großen Volumen mit Strom bewegen werden.
Spannend, spannend. Schöne Zukunftsaussicht von Stefan Koch. Ich habe keine weiteren Fragen mehr, euer Ehren. Wenn du noch irgendwas loswerden möchtest für diesen Podcast, dann würde ich sagen, das letzte Wort gehört dir.
Puh, letzte Worte sind immer so ein bisschen schwierig, weil eigentlich ist das ja immer so ein laufender Prozess. Also man will ja nicht aufhören, man will ja einfach immer weitergehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht das letzte Wort für diese Geschichte. Also egal, was wir machen, es wird nicht aufhören. Wir gehen immer weiter und wir wollen auch nicht stehen bleiben.
Das stimmt. Kann ich für mich persönlich einfach nur bestätigen. Cool. Vielen lieben Dank für diese nette Folge. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Wir gehen jetzt noch ein hartes Essen, glaube ich. Oder essen auf jeden Fall was.
Definitiv. Biergarten ist vielleicht ein bisschen frisch heute, aber ja, wir werden was finden.
Vielen lieben Dank für diese Folge. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, tschüss.